Willkommen bei Histories. Die Geschichte spricht für sich. Tauche ein die Stimmen der Vergangenheit. Erzählt von denen, die sie erlebt haben. Ich wurde im Jahr 1918 in Sutton Coldfield bei Birmingham geboren. England war noch vom Ersten Weltkrieg gezeichnet und meine Kindheit wuchs zwischen Industrie, Metallgeruch und dem dumpfen Klang von Maschinen heran. Birmingham war keine Stadt der Eleganz, sie war eine Stadt der Arbeit. Und genau das prägte mich. Schon früh interessierte mich nicht, wie Dinge aussahen, sondern wie sie funktionierten. Zahnräder, Motoren, Mechanik, das war meine Sprache. Ich wollte wissen, warum sich etwas bewegt, warum es schneller oder langsamer wird, warum es bricht und wie man es besser machen kann. Während andere Kinder spielten, schraubte ich. Ich war kein lauter Junge. Ich beobachtete mehr, als ich sprach. Aber wenn mich etwas interessierte, war ich kompromisslos. Maschinen lügen nicht. Entweder sie funktionieren oder sie tun es nicht. Diese Klarheit gefiel mir. Vielleicht gefiel sie mir, weil Menschen oft weniger eindeutig sind. England in den 20er und 30er Jahren war kein Ort für Träumereien. Arbeit war Pflicht, nicht Option. Und so lernte ich früh, Verantwortung zu übernehmen. Disziplin war keine Tugend, sondern Voraussetzung. Ich entwickelte ein Gefühl für Präzision, für Timing, für das, was richtig eingestellt ist und was nicht. Geschwindigkeit faszinierte mich. Nicht aus Eitelkeit, sondern aus Respekt. Geschwindigkeit ist ehrlich. Sie bestraft Fehler sofort. Wer schnell fährt, muss konzentriert sein. Wer schnell arbeitet, muss präzise sein. Diese Logik verstand ich instinktiv. Als Jugendlicher war ich nicht Teil einer glamourösen Motorsportwelt. Ich hatte keine Sponsoren, keine reichen Förderer. Ich hatte Hände, Werkzeuge und Neugier. Ich lernte selbst zu reparieren, selbst zu verbessern, selbst zu analysieren. Vielleicht war das mein größter Vorteil. Ich war nie nur Fahrer, ich war immer auch Mechaniker. Die industrielle Umgebung Birminghams formte mich stärker, als ich es damals wusste. Stahlwerke, Fabriken, Schweißfunken, das war mein Hintergrund. Technik war kein Hobby, sie war Alltag. Und ich begann zu begreifen, dass ich meine Zukunft nicht in einem Büro sehen würde. Ich wollte Bewegung. Ich wollte Maschinen an ihre Grenze bringen. Ich wollte verstehen, wie man aus etwas Gutem etwas Schnelleres macht. Niemand hätte damals gedacht, dass ich einmal auf den größten Rennstrecken der Welt fahren würde. Ich auch nicht. Aber ich wusste schon früh, wenn ich etwas tue, dann mit Präzision. Ich war Ken Miles. Noch kein Rennfahrer, noch kein Name in der Geschichte. Nur ein Junge aus Birmingham mit einem unstillbaren Interesse an Geschwindigkeit. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, war ich Anfang 20. Europa brannte und wie viele meiner Generation meldete ich mich zum Dienst. Ich trat der britischen Armee bei und wurde Panzerkommandant. Das war kein romantischer Krieg. Es war Lärm, Schlamm, Hitze und Stahl. Ein Panzer ist keine elegante Maschine. Er ist brutal, schwer, kompromisslos. Aber er ist auch Technik auf engstem Raum. Motor, Getriebe, Mechanik. Alles muss funktionieren, sonst endet es tödlich. Ich lernte unter extremem Druck zu denken. Entscheidungen mussten schnell, klar und präzise sein. Im Gefecht zählt keine Theorie, nur Funktion. Wenn etwas versagt, hat das unmittelbare Konsequenzen. Diese Jahre schärften mein technisches Verständnis weiter. Ich lernte, Probleme nicht emotional, sondern analytisch zu betrachten. Wo liegt der Fehler? Wie behebe ich ihn? Wie verhindere ich ihn beim nächsten Mal? Disziplin wurde zur Gewohnheit, Verantwortung ebenfalls. Als Kommandant trug ich nicht nur mein eigenes Leben, sondern auch das meiner Mannschaft. Fehler waren keine Option. Diese Haltung übertrug ich später auf die Rennstrecke. Geschwindigkeit ohne Kontrolle ist Chaos. Geschwindigkeit mit Kontrolle ist Präzision. Der Krieg zeigte mir auch, wie relativ Angst ist. Wenn man unter Beschuss steht, relativiert sich vieles. Später, wenn ich mit hoher Geschwindigkeit in eine Kurve einlenkte, war das kein blindes Risiko. Es war kalkuliert. Ich hatte gelernt, Stress auszuhalten. Doch der Krieg formte nicht nur meinen Charakter. Er verstärkte auch meinen Wunsch nach etwas anderem. Nach Bewegung ohne Zerstörung. Nach Wettbewerb ohne Vernichtung. Als der Krieg endete, wollte ich nicht in eine Fabrik zurückkehren und Maschinen nur warten. Ich wollte sie bewegen. England bot mir nach dem Krieg wenig Perspektive. Wirtschaftliche Schwierigkeiten, begrenzte Möglichkeiten. Ich suchte nach einem Ort, an dem Technik und Geschwindigkeit wachsen konnten, und dieser Ort hieß Amerika. Ich verließ mein Heimatland mit wenig Gepäck, aber mit Erfahrung. Ich brachte Disziplin mit, mechanisches Verständnis und eine klare Vorstellung davon, dass Maschinen Leistung bringen müssen, zuverlässig und kompromisslos. Der Krieg hatte mich nicht gebrochen. Er hatte mich geschärft. Und ich war bereit für das nächste Kapitel. Diesmal nicht im Panzer, sondern im Rennwagen. England war meine Heimat, aber Amerika war Bewegung. Dort entstanden neue Rennserien, neue Möglichkeiten, neue Märkte. Und ich wusste, dass ich nicht nur fahren, sondern gestalten wollte. Kalifornien wurde mein neues Zuhause. Sonne, Asphalt, offene Strecken. Eine andere Welt als das industrielle Birmingham. Ich arbeitete zunächst als Mechaniker und Tuner. Reparieren, verbessern, abstimmen. Ich baute mir einen Ruf als jemand auf, der Fahrzeuge nicht nur fährt, sondern versteht. Viele Rennfahrer steigen ins Auto und hoffen, dass es schnell genug ist. Ich tat das Gegenteil. Ich analysierte jedes Detail. Federung, Reifendruck, Motoreinstellung, Gewichtsbalance. Ich wollte wissen, warum ein Auto schnell ist oder warum es das nicht ist. Das machte mich nicht immer beliebt, aber respektiert. In der amerikanischen Rennszene der 50er Jahre war Talent wichtig, aber Persönlichkeit ebenso. Und ich war nicht der diplomatischste Mensch. Ich sagte, was ich dachte. Wenn ein Auto schlecht vorbereitet war, sprach ich es aus. Wenn eine Entscheidung unsinnig war, ebenfalls. Manche nannten das Arroganz. Ich nannte es Ehrlichkeit. Ich begann, Rennen in der Sports Car Club of America zu fahren. Kleinere Klassen, regionale Veranstaltungen. Doch meine Ergebnisse sprachen für sich. Ich gewann Rennen, stellte Bestzeiten auf und machte mir einen Namen als kompromisslos schneller Fahrer. Aber noch wichtiger, ich war ein präziser Tester. Ich konnte einem Team nach wenigen Runden genau sagen, was nicht stimmte. Wo das Auto untersteuerte. Wo das Heck instabil wurde. Wo Leistung verloren ging. Dieses Feedback war Gold wert. Und es öffnete mir Türen. Ich war kein Showman. Ich war kein Marketingprodukt. Ich war ein Techniker mit Helm. Und genau das unterschied mich von vielen anderen. In Amerika lernte ich, dass Geschwindigkeit auch Geschäft ist. Sponsoren, Hersteller, Verträge, all das spielte eine Rolle. Doch ich interessierte mich vor allem für eines: Performance. Langsam entstand ein Netzwerk. Kontakte zu Konstrukteuren, zu Fahrern, zu Menschen, die ähnlich dachten wie ich. Und einer von ihnen sollte mein Leben maßgeblich beeinflussen. Ich war nicht mehr nur der Brite in Kalifornien. Ich war ein Rennfahrer mit Ruf. Und bald würde ich auf jemanden treffen, der, wie ich glaubte, dass Geschwindigkeit keine Kompromisse kennt. In der amerikanischen Rennszene sprach man inzwischen über mich. Nicht, weil ich besonders charmant war, sondern weil ich schnell war. Und weil ich Dinge sagte, die andere sich nur dachten. Ich war kein Diplomat. Wenn ein Fahrzeug schlecht vorbereitet war, sagte ich es. Wenn eine Konstruktion unausgereift war, ebenfalls. Ich war überzeugt, dass Ehrlichkeit ein Team schneller macht. Nicht jeder teilte diese Ansicht. Meine Stärke lag nicht nur im Fahren. Ich war ein Entwicklungsfahrer. Ich konnte ein Auto in seine Einzelteile zerlegen, zumindest gedanklich. Ich spürte, wann ein Fahrwerk zu weich war, wann ein Motor ungleichmäßig zog, wann die Gewichtsverteilung nicht stimmte. Ich fuhr präzise und analytisch. Doch Präzision allein reicht im Motorsport nicht. Man braucht auch Unterstützung. Und meine direkte Art machte mich nicht immer zur ersten Wahl für große Hersteller. Ich war unbequem. Und große Konzerne mögen keine unbequemen Menschen. Trotzdem gewann ich weiter Rennen. Ich fuhr für verschiedene Teams, sammelte Siege in unterschiedlichen Klassen. Besonders in der Sports Car Club of America wurde ich zu einer festen Größe. Meine Gegner wussten, wenn ich starte, fahre ich nicht auf Sicherheit. Ich war kein Fahrer für die Galerie. Ich fuhr effizient. Wenn ich angreifen musste, tat ich es kompromisslos. Wenn ich führen musste, tat ich es kontrolliert. Risiko war für mich kein Spiel. Es war ein Werkzeug. In dieser Phase lernte ich, dass Talent allein nicht genügt. Man braucht die richtigen Partner. Menschen, die Geschwindigkeit verstehen, nicht nur vermarkten wollen. Und genau da kreuzte sich mein Weg mit einem Mann, der ähnlich dachte wie ich. Ein Texaner mit rauer Stimme und einem unerschütterlichen Glauben an Leistung. Sein Name war Carroll Shelby. Unsere Zusammenarbeit sollte nicht nur meine Karriere verändern, sie sollte Motorsportgeschichte schreiben. Ich war bereit für ein größeres Projekt. Nicht nur als Fahrer, sondern als Teil einer Vision. Als ich Carroll Shelby kennenlernte, war schnell klar, dass wir ähnlich dachten. Er war direkt, ich war direkt. Er wollte Leistung, ich wollte Präzision. Er hatte die Vision, ich hatte das technische Gefühl. Die Cobra war mehr als nur ein neues Auto. Sie war ein Experiment. Ein leichtes britisches Chassis kombiniert mit einem kraftvollen amerikanischen V8-Motor. Auf dem Papier klang es einfach. In der Realität war es kompliziert. Und genau dort kam ich ins Spiel. Ich testete die frühen Prototypen. Ich fuhr sie hart, manchmal brutal. Nicht, weil ich sie zerstören wollte, sondern weil ich wissen musste, wo ihre Grenzen lagen. Ein Auto muss an seine Grenze gebracht werden, damit man versteht, wo es verbessert werden muss. Ich sagte Shelby genau, was funktionierte und was nicht. Wenn das Heck instabil war, sagte ich es. Wenn die Bremsen zu früh nachließen, sagte ich es. Wenn die Lenkung unpräzise war, sagte ich es. Nicht immer freundlich, aber immer ehrlich. Die Cobra wurde schneller, stabiler, gefährlicher im besten Sinne. Sie begann Rennen zu gewinnen. Und ich war einer der Fahrer, die sie zu diesem Punkt brachten. Doch meine Rolle war größer als nur das Fahren. Ich war Bindeglied zwischen Ingenieuren und Realität. Ich übersetzte Gefühl in Technik. Das machte mich wertvoll, aber nicht immer bequem. Mit den Erfolgen der Cobra wuchs auch der Druck. Ford wurde aufmerksam. Der Traum war größer geworden. Nicht nur gewinnen, sondern dominieren. Ferrari war das Maß aller Dinge in Le Mans. Und Ford wollte das ändern. Shelby bekam den Auftrag, den GT40 zu entwickeln. Und ich wurde Teil dieses Projekts. Es war kein gewöhnlicher Entwicklungsprozess. Es war ein Wettlauf gegen Tradition, Erfahrung und Prestige. Ich wusste, hier geht es nicht mehr nur um einzelne Siege, hier geht es um Geschichte. Die Cobra war der Beweis gewesen, dass unsere Idee funktioniert. Der GT40 würde zeigen, ob wir ein Imperium stürzen konnten. Und ich war bereit, das Auto bis an die Grenze zu treiben und darüber hinaus. Als ich in das GT40-Projekt einstieg, war das Auto schnell, aber nicht zuverlässig. Und in Le Mans bedeutet Unzuverlässigkeit das sichere Ende. Ford hatte Geld, Ressourcen und Ehrgeiz. Doch Geschwindigkeit lässt sich nicht einfach kaufen. Sie muss entwickelt werden. Ich verbrachte unzählige Stunden auf Teststrecken. Daytona, Riverside, Sebring. Ich fuhr bei Hitze, bei Staub, bei Erschöpfung. Nicht um Rundenrekorde zu jagen, sondern um Schwächen zu finden. Kühlung, Aerodynamik, Bremsen. Alles musste passen. Der Druck war enorm. Ford wollte Ferrari schlagen. Nicht irgendwann, sondern bald. Und in einem Konzern dieser Größe arbeitet man mit Hierarchien, Berichten und Erwartungen. Ich war kein Konzernmensch. Ich war Rennfahrer. Doch ich verstand, dass wir nur gewinnen würden, wenn Technik und Organisation zusammenarbeiteten. Manchmal war ich unbequem. Ich widersprach Ingenieuren, stellte Entscheidungen in Frage, verlangte Änderungen. Nicht aus Eitelkeit, sondern weil ich das Auto am Limit bewegte. Ich wusste, wie es sich bei 200 Meilen pro Stunde anfühlte, wenn etwas nicht stimmte. Shelby vertraute mir. Er wusste, dass ich ehrlich war. Und er wusste, dass ich das Auto besser machen wollte, nicht mich selbst größer. Langsam wurde der GT40 stabiler, schneller, wettbewerbsfähiger. Die Tests zahlten sich aus. Ich spürte, dass wir bereit waren. Im Jahr 1966 begannen sich die Ergebnisse zu zeigen. Siege bei wichtigen Rennen stärkten unser Selbstvertrauen. Doch das Ziel war klar: Le Mans. Dort würde sich entscheiden, ob unsere Arbeit Geschichte schreibt oder nur eine Fußnote bleibt. Ich war nicht nur Fahrer in diesem Projekt, ich war Mitentwickler. Und ich wusste, wenn dieses Auto gewinnt, dann nicht nur wegen der Motorleistung, sondern wegen jeder einzelnen Testrunde, die wir kompromisslos gefahren sind. Das Jahr 1966 begann mit einer klaren Mission. Wir mussten zeigen, dass der GT40 nicht nur Potenzial hatte, sondern gewinnen konnte. Tests sind wichtig, doch Siege sind Beweise. Bei den 24 Stunden von Daytona lief es endlich zusammen. Das Auto hielt. Der Motor war stark, die Abstimmung funktionierte. Ich fuhr präzise, kontrolliert, aggressiv, wenn es nötig war. Am Ende stand ein Sieg. Nicht nur für mich, sondern für das gesamte Projekt. Sebring folgte. Wieder ein Langstreckenrennen. Wieder Belastung für Mensch und Maschine. Und wieder funktionierte der GT40. Diese Siege waren mehr als Trophäen. Sie waren Signale. Ferrari war nicht mehr unantastbar. Ich spürte, dass wir bereit waren für Le Mans. Doch Erfolg bringt auch Politik. Innerhalb des Teams gab es Hierarchien, Starfahrer, Marketingüberlegungen. Ich war kein Aushängeschild. Ich war ein Arbeiter im Cockpit. Schnell, ja, aber nicht immer bequem. Ich wusste, dass ich die Pace hatte. Ich wusste auch, dass ich das Auto besser kannte als viele andere. Ich hatte es an seine Grenzen gebracht. Ich hatte ihm vertraut. Und es mir. Le Mans war der Höhepunkt. 24 Stunden, die über Monate Vorbereitung entscheiden würden. Ich fuhr konzentriert, effizient, ohne unnötiges Risiko. Unser Fahrzeug lag vorne. Stunde um Stunde wuchs die Gewissheit, wir können das hier gewinnen. 24 Stunden sind kein Sprint. Sie sind Geduld, Disziplin und Kontrolle. Ich fuhr präzise, kein unnötiges Risiko, kein unnötiger Verschleiß. Ich behandelte den GT40 nicht wie ein Wegwerfwerkzeug, sondern wie ein Partner. Und dann kam die Entscheidung. Ford wollte ein symbolisches Zielfoto. Mehrere Fahrzeuge nebeneinander. Ein historisches Bild. Ein Bild für die Ewigkeit. Ein Bild, das zeigt, Ford schlägt Ferrari. Marketing. Prestige. Ich verstand die Idee, aber ich wusste auch, was sie bedeutete. Ich wusste, dass ich in diesem Jahr bereits Daytona und Sebring gewonnen hatte. Ich wusste, dass ich das Triple hätte holen können. Eine Leistung, die vor mir kaum jemand geschafft hatte. Ich hatte die Gesamtwertung praktisch gewonnen. Doch durch die Teamorder und die Berechnung der Startpositionen verlor ich den offiziellen Gesamtsieg. Ich stand auf dem Podium, aber ich war nicht Gesamtsieger. Ich akzeptierte die Entscheidung. Nach außen ruhig, innen nüchtern. Rennsport ist nicht immer gerecht. Manchmal gewinnt die Strategie, nicht der Schnellste. Ich hatte bewiesen, dass ich gewinnen konnte. Doch Geschichte schrieb meinen Namen anders. Und das Kapitel war noch nicht abgeschlossen. Nach Le Mans war ich kein Mann für lange Selbstbetrachtung. Enttäuschung gehört zum Motorsport. Man nimmt sie zur Kenntnis und arbeitet weiter. Und genau das tat ich. Der weiterentwickelte GT40, die sogenannte J-Car-Version, sollte noch schneller werden, leichter, radikaler, weniger Kompromisse. Ich war der logische Kandidat für die Tests. Ich kannte das Fahrzeug, ich kannte seine Grenzen und ich war bereit, sie erneut auszuloten. Testfahrten sind gefährlicher als Rennen. Im Rennen gibt es Regeln, Marshals, Abläufe. Beim Testen geht es um Unbekanntes. Man bewegt ein Fahrzeug in Bereichen, in denen es zuvor noch nie war. Im August 1966 fuhr ich auf dem Riverside Raceway in Kalifornien. Hohe Geschwindigkeit, lange Geraden, technische Abschnitte. Wir wollten Daten sammeln, Performance analysieren, das Auto weiter verbessern. Dann verlor ich bei hoher Geschwindigkeit die Kontrolle. Das Fahrzeug wurde instabil, überschlug sich, schlug auf. Es war kein dramatisches Finale mit Applaus. Es war ein Testtag. Ich war 47 Jahre alt. Mein Tod traf das Team hart. Shelby war betroffen. Viele Fahrer wussten, was ich für das Projekt bedeutet hatte. Ich war nicht nur Fahrer gewesen, ich war Entwicklungsarbeiter, Analyst, Perfektionist. Der Motorsport ist unbarmherzig. Er gibt Ruhm und nimmt ohne Vorwarnung. Ich hatte immer gewusst, dass Risiko Teil meines Berufs war. Geschwindigkeit fordert Respekt und sie fordert manchmal mehr. Mein Leben endete nicht auf dem Siegerpodium. Es endete auf der Teststrecke. Doch meine Arbeit, die blieb. Als ich im Jahr 1966 starb, war mein Name kein weltweites Symbol. Ich hatte keinen offiziellen Le Mans-Gesamtsieg, keine lange Karriere als Markenbotschafter, keine Jahrzehnte im Rampenlicht. Und doch blieb etwas zurück. Die Menschen im Fahrerlager wussten, was ich geleistet hatte. Die Ingenieure wussten, wer das Auto wirklich an seine Grenze gebracht hatte. Die Mechaniker wussten, wessen Feedback entscheidend gewesen war. Ich war kein Marketingprodukt. Ich war ein Arbeiter der Geschwindigkeit. Viele Jahre später wurde meine Geschichte neu erzählt. Filme, Bücher, Dokumentationen. Plötzlich wurde der Name Ken Miles auch außerhalb der Rennszene bekannt. Man sprach über das verpasste Triple, über die Teamorder, über das Zielfoto von Le Mans. Doch was mich wirklich auszeichnete, war nicht das Drama. Es war die Präzision. Ich fuhr analytisch, ich dachte technisch, ich sprach ehrlich. Nicht jeder mochte das, aber jeder wusste, dass ich recht hatte, wenn ich über ein Auto sprach. Der Motorsport ist voll von Siegern. Doch nicht jeder Sieger formt die Maschine selbst. Meine Stärke lag darin, Autos besser zu machen. Ich war schneller, weil ich verstand, warum Geschwindigkeit entsteht. Vielleicht ist das mein wahres Vermächtnis. Nicht der Pokal, nicht das Foto, sondern das Auto, das dank meiner Arbeit gewann. Ich war nie der Mann für Kompromisse. Wenn ein Auto instabil war, sagte ich es. Wenn es verbessert werden konnte, tat ich es. Ich wollte keine halben Lösungen. Ich war Fahrer, Tester, Perfektionist. Ich begann als Junge in Birmingham. Ich wurde Panzerkommandant. Ich wurde Rennfahrer in Amerika. Ich half, Ferrari zu schlagen. Und auch wenn mein Name nicht immer ganz oben auf der Ergebnisliste steht, in der Geschichte der Technik und des Motorsports hat er seinen Platz gefunden. Ich war Ken Miles. Und ich fuhr nicht nur schnell, ich machte andere schneller. Das war His Stories. Die Geschichte spricht für sich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonniere und schreib uns, wessen Geschichte du als nächstes hören willst. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder.